Da sind wir wieder bei Club der Cleveren, dem OÜN-Podcast für persönliches Wachstum. Ich bin Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcast and Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten. Und ja, in der neuen Folge hatten wir wieder eine tolle Persönlichkeit vor dem Mikrofon. Edgar Geffroy verfügt über 40 Jahre Erfahrung als Strategieberater, Keynote-Speaker und Bestseller-Autor und viele kennen ihn als Pionier im Bereich der Kundenorientierung oder, wie er es selber nennt, Clienting. Er hat bisher 29 Bücher geschrieben, davon mehr als 250.000 Exemplare in 26 Ländern verkauft. Seine Motivation ist es, konkrete Geschäftsideen zu finden, die 98% der Unternehmen bisher nicht sehen. Spannend, oder? Das Gespräch geführt habe diesmal nicht ich, sondern mein Kollege Michael Kaufmann, Leiter von Wimmer Digital im Medienhaus Wimmer. Gemacht haben sie das bei der OÜN Wirtschaftsakademie bei unserer Vortragsreihe und sie haben gesprochen über, wieso denn Edgar Geffroy als Ziel hatte, Millionär zu werden, was dabei sein Antrieb war und was aus einer Spaßbewerbung geworden ist und wie sie ihn da einen Schritt näher zum Ziel gebracht hat. Sie haben natürlich gesprochen über das Thema Clienting, Kundenbindung und Serviceorientierung und was Unternehmen machen, die vielleicht kurz vorm Absturz sind, um aus dieser Abwärtsspirale herauszukommen, gerade vielleicht auch Handelsunternehmen, um was sie gegen die Austauschbarkeit machen können. Also viel Spaß beim Zuhören, es ist wieder viel, viel Spannendes und natürlich Cleveres dabei. Viel Spaß bei Club der Cleveren X, Edgar Geffroy.
Vielen Dank, Elisabeth, für die Überleitung. Er sitzt jetzt schon gegenüber von mir, Edgar Geffroy. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank.
Im Podcast der Club der Cleveren. Ich darf euch heute vertreten und es ist mir eine ganz besondere Freude, dass wir da die nächsten 30 Minuten miteinander plaudern möchten.
Wer ist denn der Clevere, Sie oder ich?
Sie oder okay. Wir beide. Ja. Danke auf jeden Fall, dass Sie sich Zeit nehmen und würde gleich gerne mit einer, ein bisschen einer persönlichen Frage starten. Mhm. Wir haben jetzt gerade im Vorgespräch auch über Ihren Namen gesprochen. Darum habe ich Sie auch gefragt, wie Sie ausgesprochen werden möchten. Wie oft ist denn Ihr Name früher falsch ausgesprochen worden?
Ja, fürchterlich oft. Also es ist eigentlich ein Hugenottenname. Normalerweise müsste man ihn aussprechen Edgar Geffroy. Und ich sag mal, ich bin ja in Duisburg zur Schule gegangen. Wenn ich im Alter von 10 Jahren gesagt hätte, mein Name ist Edgar Geffroy, hätte ich mehr Probleme gehabt. Also habe ich mir diese harte deutsche Aussprache Geffroy angewöhnt. Und da die Hugenotten überall vertrieben worden sind, nach England auch und nach USA, haben ja viele am Anfang angenommen, dass ich eben halt Amerikaner bin. Das hat mir am Anfang übrigens extrem geholfen, muss man ja fairerweise sagen. Da wurde meine Sekretärin angerufen. Und dann war immer die Frage, kann Herr Geffroy Deutsch? Und dann sagte sie immer, geht so, weil sie dachte so, mein Duisburger Platt. Und dann waren die alle total happy, wenn ich meinen Vortrag eröffnet habe und habe nicht versucht, als Amerikaner Deutsch zu sprechen, sondern schon durchaus Deutsch. Und das hat natürlich am Anfang mir ganz gut geholfen.
Sie haben eine sehr beeindruckende Vita, muss ich sagen. 40 Jahre Erfahrung, mehr als 4.000 Vorträge. Hm. Also Lampenfieber kennen Sie nicht mehr, oder?
Doch, klar. Jedes Mal, also ich glaube, wenn man kein Lampenfieber mehr hat, sollte man aufhören, den Job zu machen. Die Rahmenbedingungen sind jedes Mal andere, die Menschen sind andere. Und es geht ja immer um ein Ergebnis. Die Menschen, jedenfalls nach meiner Überzeugung, sollen dann begeistert werden, aber auch konkret etwas mitnehmen. Das ist mir auch immer sehr wichtig. Und das ist jedes Mal immer wieder eine andere Situation. Also würde, glaube ich, niemals aufhören. Und es ist das Lampenfieber, ist immer noch da.
Wie fühlt sich das dann bei Ihnen an? Auch erhöhter Puls, nervös und noch ein bisschen kurz durchatmen müssen, bevor man dann wirklich auf die Bühne geht?
Ja, man merkt mir das nicht so richtig an. Also weil da sind wir jedes Mal diese fürchterliche Professionalität da unterstellen nach 4.000 Vorträgen. Aber trotzdem, also wer mich genau kennt, weiß ganz genau, wie ich in der Situation reagiere. Meistens ziehe ich mir dann auch so ein bisschen kurz zurück, schließe mich da nicht in so einen Raum rein, aber fokussiere mich dann eigentlich auf den Vortrag und oft wechsle ich in der letzten Sekunde vorher meine Einstiegsformulierung, weil mir gerade irgendwas anderes einfällt. Also ist auch immer spannend.
Super. Blicken wir ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Jetzt ist immer so eine Klassikerfrage auch im Club der Cleveren Podcast, was so der Berufswunsch als Kind war. Darum gebe ich diese Frage gerne auch an Sie weiter. Was ist in Ihrem Stammbuch gestanden? Was möchte ich mal werden?
Also ich habe, glaube ich, immer viel zu erzählen. Also ich wollte unbedingt Musiker werden und ich bin auch Musiker geworden. Ich habe damals mal in einer Band gespielt und wir haben Hardrock-Musik gemacht. Und das war dann so mein großer Traum, dass ich eines Tages mal wie die Purple auf der Bühne stehe und was Tolles mache. Und das war also der erste ganz große Wunsch und den habe ich auch umgesetzt. Dann habe ich mich allerdings anders entschieden, wie man ja inzwischen weiß. Verrückterweise haben wir eine Single produziert vor vielen, vielen, vielen Jahren. Und letztes Jahr hatten wir einen Anruf gekriegt von einem amerikanischen Verlag, dass sie unsere Scheibe digitalisieren wollen, ein Album daraus machen wollen und dieses Album dieses Jahr rausbringen wollen. Total verrückte Geschichte, also quasi hört alles nicht auf und irgendwann erwischt es einen wieder, auch mit dem, was man da mal gemacht hat. Bin mal ganz gespannt, wenn der Scheibe und das Album draußen ist.
Also in Kürze auf Spotify und Apple Music verfügbar.
Ja, wahrscheinlich wird so sein, ja.
Super. Was war dann eigentlich so der prägende Moment, dass Sie diesen Weg eingeschlagen haben, den Sie eingeschlagen haben? Also Keynote-Speaker, Beratung, gerade im Verkaufsthema, sind Sie ein Pionier? Wie hat sich das ergeben?
Wollen Sie die wahre Geschichte hören?
Natürlich.
Ich war damals Angestellter bei Klöckner, also Angestelltennummer 17.545 und habe, keine Ahnung, 1200 D-Mark damals netto verdient. Ich weiß nicht, wie ich dran gekommen bin. Es war eine deutsche Meisterin im 400-Meter-Lauf, Evelyn Rauchhut. Und die hatte mich, wir hatten uns verliebt. So, dann sind wir spazieren gegangen. Und dann fragte auf einmal Evelyn Rauchhut, ohne nachzudenken, sag mal, was möchtest du eigentlich werden in deinem Leben? Und auch ich habe dann nicht nachgedacht und habe sofort gesagt, ich möchte gerne mal Millionär werden. So, und das fand sie so verrückt, weil das war ja sowas von unrealistisch wie nur irgendwie etwas, dass sie hingefallen ist, deutsche Meisterin im 400-Meter-Lauf, sie ist hingefallen und konnte vor Lachen nicht mehr aufstehen. Und auf ihrem Rücken habe ich ihr geschworen, dass ich sage, ich werde dir das beweisen. Ich habe keinerlei Ahnung gehabt und keinerlei Vorstellung. Eine Woche später habe ich dann in einer Zeitschrift eine Anzeige gelesen, ihre Strategie ist falsch, hat mir sofort eingeleuchtet und habe dann einen Fernkurs gemacht, sehr spannend, und habe damals 1.700 dafür zahlen müssen und habe mit diesem Fernkurs dann erreicht, also auch heute noch die Grundlagen meiner Arbeit, dass ich 17 Gehaltserhöhungen bei Klöckner in 4 Jahren bekommen habe. Und dann bin ich weggegangen und dann dann gab es plötzlich auch wieder eine Anzeige, wir suchen einen Verkaufstrainer, 35 Jahre Erfahrung, 2 Jahre, also alles passte nicht auf mich. Und ich wollte nur einfach mal testen, ob das funktioniert. Und dann habe ich mich damals bei der größten Verkaufstrainingsorganisation Europas beworben. Und die Sekretärin fanden das so lustig, dass einer mit 25 Jahren den Mut hat, ohne irgendeinen Background sich zu bewerben. Deswegen gegangen sind, hat gesagt, aus Spaß holen wir den einfach mal her. Keiner hatte je vorgehabt, mich einzustellen. Und im Nachhinein habe ich dann erfahren, als ich dann da war, dass sie gesagt hat, weißt du was, der ist so billig, den können wir doch einkaufen. Der kann auch den Koffer tragen von uns. Und so war ich dann das jüngste Mitglied, damals waren es, glaube ich, 800 Verkaufstrainer, jüngste Mitglied der größten Verkaufstrainingsorganisation Europas geworden.
Also ich fasse zusammen, den Mutigen gehört die Welt, oder?
Ja, also es war für mich eigentlich immer so eine wichtige Regel. Ich habe immer zu mir gesagt, ich muss immer in den Spiegel schauen können und muss mindestens im Nachhinein sagen, ich habe es versucht. Das war das Größte bis heute eigentlich, deswegen bin ich mit KI im Augenblick extrem unterwegs. Das war für mich immer das wichtige, zentrale Thema zu sagen, ich will es versuchen, sollte ich scheitern, kann ich trotzdem sagen, ich habe es nicht einfach unversucht gelassen. Und das war, glaube ich, in den letzten 40 Jahren mit eines meiner wichtigsten Themen, weshalb ich in vielen Fällen der Erste gewesen bin und das hingekriegt habe. Aber ich glaube, diese Angst, dem Spiegel sagen zu müssen, du hast es gar nicht versucht, das war mein umgekehrtes Hauptmotiv, es zu tun.
Es braucht dann eine funktionierende Fehlerkultur. Das ist ja immer das. Erfolgreiche Menschen haben meistens eine gute Fehlerkultur. Vielleicht darf ich da kurz einhaken. Gibt es in Ihrer Karriere auch Momente des Scheiterns und was haben Sie daraus gelernt?
André Costellani hat mal gesagt, 51% meiner Entscheidungen waren richtig und 49% waren falsch. Und davon kann ich leben. Und wenn ich das wie auf einer Perlenkette aneinander reihen würde, ich habe ja, weiß nicht, ob Sie darauf noch zu sprechen kommen, ich habe ja dann Clienting erfunden, eine Kundenlehre. Also im Nachhinein betrachtet, hat es sehr, sehr viele Dinge gegeben, wo ich entweder gescheitert bin oder im Nachhinein betrachtet, was noch viel schlimmer war, ich viel zu früh dran gewesen bin. Ich habe vor 30 Jahren Steve Jobs in Paris einmal persönlich kennengelernt und habe ein Konzept abgegeben, einen elektronischen, digitalen, KI-basierten Unternehmensberater vor 30 Jahren. Es war nur leider Gottes nichts von dem vorhanden. Es war weder das Internet vorhanden, noch war KI vorhanden. Aber ich hatte vor 30 Jahren ganz klar die Version, ein digitaler Unternehmensberater schlägt einen klassischen Unternehmensberater. Und das ist verschütt gegangen und jetzt habe ich das wieder rausgeholt und jetzt bin ich gerade dabei, genau das auch zu tun.
Wie hat sich das ergeben, dass Sie Steve Jobs kennengelernt haben?
Damals waren wir in so einem Kreis drin. Das war hier in Deutschland, hat er das angefangen. Und dann war ich in so einem Kreis eigentlich von sehr aktiven Leuten, die eher aus der Apple-Welt herauskamen. Und da brauchten die, glaube ich, irgendeinen Verrückten, den die da mitnehmen wollten. Und am Ende war es dann so, das Sweet Pea hieß dieses, eigentlich, das war ein Gerät, das heute natürlich einem iPad, der ähnlich sehen würde. So, und es war damals, angeblich war ich der erste Europäer, der das überhaupt gesehen hat. Ich habe den auch nur ein paar Sekunden, der gut shake hand und dann wie immer weg. Aber eben halt, das hat damals vor 30 Jahren mich schon total motiviert, dass dadurch die ganze Welt verändert wurde. Und das war mir klar. Nur leider Gottes war ich 30 Jahre zu früh dran. Also insofern, meine Bilanz ist heute, kann mich definitiv nicht beschweren. Aber es gab Dinge, die habe ich tatsächlich falsch gesehen, aber die meisten habe ich zu früh gesehen und habe es dann wieder fallen gelassen. Und als dann irgendwann dieses Thema kam, gab es dann auch viele, die haben mich daran erinnert und haben gesagt, du warst doch derjenige, der damals schon das gesagt hatte.
Sie haben ja Anfang der 90er Jahre das Clienting-Konzept entwickelt. Das war ein Vorläufer der Begrifflichkeiten, die man heute im Marketing-Sprech gut kennt, nämlich Customer Journey, Customer Centricity beispielsweise. Ärgern Sie sich manchmal, dass Sie da ein paar Jahre zu früh dran waren und dass Autoren der Fachliteratur dann manchmal auch Abwandlungen ihres Konzeptes dann auch für diese Begrifflichkeiten, für diese neuen Begrifflichkeiten verwenden?
Ich habe da kein Problem mit, weil meine Grundannahme ist, ich muss schneller laufen können, als die anderen mir hinterherlaufen. Also mir war klar, also der Anfang auch dieser Geschichte, also alle sagen ja im Nachhinein, der Titel des Buches ist ja um die Welt gegangen, in 30 übrigens Sprachen übersetzt worden, das Einzige, was stört, ist der Kunde, war natürlich schon ein Hammer-Titel gewesen und der Untertitel war dann natürlich auch nochmal Hammer, Clienting ersetzt Marketing. Danach hat keiner mehr mit mir gesprochen aus der ganzen Marketingwelt. Wie konnte ich das etablierte Marketing in Frage stellen? Und insofern war dieses Buch eigentlich ein Angriff, Frontalangriff, weil ich irgendwann damals mit meinem Partner mich gestritten hatte. Wir hatten ja eins der am schnellst wachsenden übrigens Verkaufsberatungsunternehmen in Deutschland. Wir sind 7 Jahre lang 40% pro Jahr gewachsen. 7 Jahre lang. Und so hat richtig Spaß gemacht, aber irgendwann merkte ich, und da gab es eine Streitdiskussion mit meinem Partner, sagte, weißt du was, wir stehen auf der falschen Seite. Ich sagte, was willst du denn jetzt sagen? Ich sagte, weißt du was, wir versuchen immer, wie wir verkaufen können und wie wir es noch geschickter machen können. Wir müssen uns auf eine andere Seite stellen. Wir müssen auf den Augen des Kunden schauen und plötzlich uns mal andere Fragen stellen. Was will der Kunde wirklich? Was heute ein ganz zentraler Job ist. Da hatten wir uns wirklich gestritten. Aber immerhin habe ich mich dann doch durchgesetzt, habe dann Clienting ins Leben gerufen und jeder sagt, tolles Buch. Aber es ist tatsächlich 1,5 Jahre nicht gelaufen. Das Buch war tot. Auch das ist nochmal...
Wegen dem Titel?
Nee, überhaupt nicht, weil es war falsches Timing. Das Timing stimmte nicht. Also das Buch lief einfach, die haben im Buchhandel haben sie das Buch versteckt, weil die Angst hatten, dass sie darauf angesprochen werden. Dann hört mal, kannst du das Buch mal lesen? Ja, dann könnt ihr mich mal anders behandeln. Und 1,5 Jahre später gab es 2 Studien, eine kam von Xerox, die andere kam von IBM, wo die dann plötzlich den Kunden entdeckt haben als wichtigste Priorität aller CEOs. Und dann haben sie sich plötzlich an so einen kleinen Edgar Geffroy erinnert, der am Bahnhof stand und mit dieser These, das ist übrigens nochmal eine Geschichte, darf ich die erzählen über Linz?
Sehr gerne.
Es war in dem Zusammenhang zum Höhepunkt der gesamten Clienting-Thematik, hatte ich hier in Linz einen Vortrag.
Das war Anfang der 90er, oder?
Ja. Dann hatte meine Sekretärin wurde angerufen und hat gesagt, pass auf, wir brauchen den Herr Geffroy für eine große Veranstaltung in der Dortmunder Westfalenhalle, und zwar an dem und dem Tag. Dann hat ich gesagt, tut mir leid, keine Chance, er ist in Linz und hält da seinen Vortrag. kurzen Moment Ruhe. Wann hält er seinen Vortrag? Ja, um 9 Uhr. Alles klar, dann schicken wir ein Privatjet. Und dann haben die Privatjet geschickt. Also ich habe Foto gemacht, sonst wird mir das ja keiner glauben. Dann wo ich als Einziger alleine eingestiegen bin in diesen Privatjet. Und dann haben sie mich nach Dortmund, der Taxifahrer, ich bin rausgekommen, der Taxifahrer wartet. Ich sage, hör mal, worauf warten die? Ja, auf die anderen, die da rauskommen. Ich sage, Entschuldigung, der Einzige, der rausgekommen ist, bin ich. Also das war schon Höhepunkt auch der ganzen kleinen Ding-Entwicklung, muss man sagen.
Jetzt haben Sie schon den Buchtitel angesprochen, Das Einzige, was stört, ist der Kunde. Sie haben ja auch andere polarisierende Buchtitel auch gewählt, unter anderem auch den Wissenskrieger.
Ja.
Das ist ja eine relativ neue Publikation. Vielleicht können Sie da kurz auch Stellung dazu nehmen, wie es zu diesem Buch gekommen ist.
Auch da wieder die gleiche Grundannahme. Ich habe dann durch die Arbeit mit den Unternehmen festgestellt, wo unterscheiden sich heute viele Unternehmen? Das wird auch innerhalb meines Vortrages sein, den ich jetzt gleich halten werde. So, und die meisten sind ja MeToo, die sind austauschbar. Und gerade Handelsunternehmen haben eigentlich gar keine Chance, weil eine Tür weiter würde das gleiche Produkt woanders gekauft werden können. Und da ich ja als Strategieberater für mich in Anspruch nehme, und das ist bis heute so, keiner ist ohne eine neue Strategie rausgekommen, hatte ich eine Pattsituation. Ich konnte nichts am Produkt ändern und ich konnte auch nichts am Service ändern. Also was sollte ich ändern? Und dann habe ich auf einmal die Idee gehabt, und es gibt ein gigantisches Wissensdefizit bei Kunden. Kunden wissen einfach, das liegt in der Natur der Sache, nicht das, was ein Unternehmen und das Besondere, die Mitarbeiter eines Unternehmens wissen. Und daraus haben wir dann eine Strategie gemacht und haben gesagt, wir erweitern jetzt das Thema Produkt und Service um das Thema Wissen und bauen dadurch eine Plattform auf, wo wir dieses Wissen dem Kunden zur Verfügung stellen. Und dadurch kriegen wir eigentlich ein Monopol. Weil solange die anderen Wettbewerber da gar nicht mitkriegen, haben wir eine neue Chance. In dem Buch habe ich dann auch sehr intensiv, kam ja vor 3 Jahren raus, das gesamte Thema KI, das war, also okay, es gab ChatGPT, aber kein Mensch kannte es letzten Endes. Ich habe aber exakt in diesem Buch die Auswirkungen der gesamten künstlichen Intelligenz, wo wir ja gerade erst am Anfang sind, habe das in diesem Buch beschrieben. Und insofern ist dieses Buch aus meiner Sicht auch richtungsweisend, war vielleicht auch wieder 3 Jahre zu früh, weil heute würde vielleicht das Buch nochmal ganz anders aufgelegt werden können, ja.
Jetzt haben Sie schon das Thema KI auch angesprochen. Mich würde persönlich interessieren, wie war Ihre erste Reaktion, wie Sie ChatGPT das erste Mal ausprobiert haben?
Geil. Ich habe mein ganzes Leben darauf gewartet, dass dieses kommen wird. Weil ich habe es ja vor 30 Jahren ist es ja eigentlich schon mal angedacht gewesen. Und als ich das ChatGPT gab, also ich habe ja mittlerweile ein eigenes Programm, ein ChatGPT, und der gibt mir bessere Antworten, als ich selber das könnte. Und ich war total happy, weil ich bin jetzt in der Lage, mein eigenes Know-how über die Art und Weise zu multiplizieren. Überlegen Sie mal mein ganzes Kleinting-Know-how. Wenn ich eines Tages keine Lust mehr habe und höre auf, ist alles weg. Und über diesen Weg, da bin ich jetzt gerade dran, kann ich natürlich mit ChatGPT mein gesamtes Know-how und zwar auf Abruf zur Verfügung stellen. Das Spannende ja daran war, die meisten haben nicht verstanden, natürlich können sie sich zu Tode lernen, A1, A2, A3. Nur ChatGPT hat die Welt ja umgedreht, du stellst eine Frage und kriegst eine qualifizierte Antwort. Genial. Also ich bin vor Freude wirklich in die Luft gesprungen und habe zu meiner Frau gesagt, darauf habe ich mein ganzes Leben gewartet.
Also ich muss ehrlich sagen, ich bin in meinem Brotberuf eigentlich, leite den Digitalbereich im Medienhaus Wimmer und beschäftige mich daher auch sehr viel mit digitalen Themen und Digitalisierung und digitaler Transformation. Also auch mir ist es ähnlich ergangen. Ja? Kann man erinnern, Oktober 2022 oder September 2022, wie ich das erste Mal ausprobiert habe. Ich habe es nicht glauben können, weil man hat schon immer gewusst, es wird an der KI geforscht, es wird gearbeitet. Aber ich glaube, es ist das erste Mal wirklich sichtbar geworden für den Otto-Normalverbraucher. Das war so mein Eindruck. Und das bestätigen mir auch viele digitale Zeitgenossen, die auch gesagt haben, es ist unglaublich, in welcher Qualität auch, dass das funktioniert. Aber mich würde jetzt interessieren, viele Unternehmen reden von KI. Und ChatGPT ist ja nur eine Anwendungsform der künstlichen Intelligenz generell, also im generativen Textbereich. Warum schaffen es trotzdem die wenigsten Unternehmen Stand heute, das vernünftig in Unternehmensprozesse zu integrieren? An was scheitert das Ihrer Meinung nach? Oder haben Sie andere Erfahrungen damit gemacht?
Nee, überhaupt nicht. Also wir machen den gleichen, also ich weiß nicht, Österreich ist ja, macht ja vieles besser inzwischen als wir Deutschen. Ist aber nicht besonders schwer. Ich habe ja jahrelang gekämpft zum Thema Digitalisierung und Internet. Und viele Unternehmen haben wir bis heute das Internet eigentlich nicht richtig genutzt oder verstanden. Die haben zugewartet und haben versucht, eigentlich in ihrer alten Welt immer wieder weiterzumachen. Und mein Lieblingssatz, ich sage da jetzt mal auf der Bühne, wenn ich anfange, von 10 Menschen haben wie viele Menschen Angst vor Veränderung? Dann sagen die 8 und 9, dann sage ich mal, letzte Woche sagte einer 11. Also diese Angst vor dieser Veränderung und immer so weiterzumachen, verhindert das. Die konkrete Ableitung daraus ist, wir brauchen ein Mindset im Unternehmen, das ermöglicht, weil es ist nicht nur ChatGPT, sie haben wirklich, es realisiert keiner, was gerade passiert. Das ganze KI-Thema ist wie die Erfindung des Feuers und der Dampfmaschine zusammen. Und es wird, wenn wir bis jetzt gedacht haben, dass der Computer die Welt verändert, hat er ja getan, das Internet die Welt verändert, das Digitale, was danach dann kam, das verändert, ist es nicht im Vergleich zu dem, was mit künstlicher Intelligenz passieren wird. Und ich bin überzeugt davon, künstliche Intelligenz ist Überlebensfrage für jedes Unternehmen oder sie werden in Zukunft keine Rolle mehr spielen. Und ich hoffe, dass ich auch gleich bei meinem Vortrag diese Deutlichkeit rüberbringen kann, weil wer sich jetzt noch damit beschäftigen kann, hat ja immer den Vorteil, ne? Also Amazon lässt grüßen, den Vorteil des Ersten, der es umgesetzt hat. Man muss ja fairerweise sagen, hat ja keiner mitgekriegt. Also die sagen ja alle, warum die reichsten Menschen der Welt, was haben die gemacht? Die haben das Internet genutzt, um Plattformstrategien à la Amazon aufzubauen. Und die haben es alle nicht, die ganze Welt hat es nicht mitgekriegt. Und heute drucken die quasi ihr Geld, weil sie einfach nicht mehr in Produkten denken, sondern gesagt, die Plattform stelle ich zur Verfügung und ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Also das gesamte Thema, und das ist jetzt auch für die Zukunft ein zentrales Thema, das Thema Wissen, ist gerade erst am Anfang. Übrigens künstliche Intelligenz auch. Kombiniert man beides, ergeben sich völlig neue Geschäftsstrategien, die hochinteressant sind und die Unternehmen in eine neue Rolle haben, wenn die nur bereit sind. Und das ist dann immer die Herausforderung, die ich in den letzten 40 Jahren kennengelernt habe. Ich habe einen zweitägigen Workshop geleitet für einen Konzern. Nach den 2 Tagen haben wir gesagt, tolle Idee, der GVL machen wir auch nicht. Also die müssen schon begeistert sein. Die müssen schon einfach sagen, man, das ist ja cool, das kann man machen. Aber es wird kein Stein mehr auf den anderen bleiben.
Also ich fasse zusammen, Change Management ganz wichtig und das Mindset muss vorhanden sein.
Ja, mir wird, wenn ich das so sagen darf, mir wird Change Management zu wenig, sondern es muss Pioniere geben im Unternehmen, die Revolutionäre geben im Unternehmen, die das vorantreiben. Und man sollte auch im Zweifelsfall sie offiziell autorisieren, das tun zu dürfen. Also ich komme aus dem Konzern, deswegen bin ich da abgehauen. Weil das konnten die nicht bewegen. Sie hatten gar keine Chance. So, das macht vielleicht in mittelständischen Unternehmen etwas anders aussehen. Aber sie brauchen Revolutionäre im Unternehmen, die offiziell die Aufgabe haben, genau dieses Unternehmen in eine neue Welt hineinzutreiben, weil sonst werden sie untergebuttert. Und das ist die große Chance, aber auch das große Risiko, was es jetzt gibt. Ne?
Sie haben das Thema Wissenstransfer auch angesprochen. Das zielt ja auch darauf ab, dass ja der demografische Wandel im Gang ist und ganz viele Babyboomer-Generationen gehen jetzt in den nächsten Jahren oder jetzt gerade in Ruhestand oder in Pension. Gerade da muss ja die künstliche Intelligenz jetzt auch, muss eigentlich auch schon irgendwie in die Prozesse implementiert werden oder nicht?
Ja, fängt da viel einfacher an. Ich habe mal hier vor 2, 3 Jahren einen Vortrag gehalten. Da gab es von den Nachrichten hier, Oberösterreich Nachrichten, ganz großen, tollen Artikel, Big Data statt Brain Data. Big Data ist, also das hat ihr Journalist ganz toll gemacht. Big Data, das war meine Erkenntnis. Bei uns gehen in Deutschland innerhalb der nächsten Jahre 13 Millionen in Rente. Wir haben keine Chance, das auszugleichen. Egal, was wir machen, egal, wie viel wir reinholen, wir haben keinerlei Chance. Da ist sich keiner darüber im Klaren, dass wir auf einer wandelnden Bombe gerade rumlaufen. Und Big Data ist das Wissen in den Köpfen von Mitarbeitern. Aber nirgendwo organisiert, strukturiert und systematisiert. Das ist der Oberhammer. Und diese 13 Millionen gehen weg und nehmen ihr gesamtes Wissen weg. Das heißt also, jetzt ist der dringendste Handlungsbedarf angesagt, dass man dieses Wissen in den Köpfen der Mitarbeiter nimmt und ChatGPT, also als wir damit angefangen haben, war ja ChatGPT noch gar nicht da, ja. Aber wir haben etwas super erreicht. Zum ersten Mal waren Mitarbeiter wirklich wichtig. Sie waren motiviert. Also das ist auch nochmal ein zusätzlicher Aspekt, den Sie dadurch erreichen können, dass Sie auf einmal hochmotivierte Mitarbeiter haben, weil sie sich ihrer Macht plötzlich bewusst sind. Und dann, weil es könnte noch so viele Motivationstrainings geben, aber wir wissen alle, worum es geht. Das heißt, der Mitarbeiter erkennt, ich habe hier ein Potenzial, fühlt er sich motiviert, bringt sein Wissen ein. Und die Summe des Ganzen ist ja immer so, wie beim Fußballspiel, immer ist das Ergebnis dann ein gemeinsames Ergebnis. Jetzt ist ChatGPT in der Lage, das zu helfen. Nimmt man dieses Wissen jetzt, dieses Big Data, was die Mitarbeiter im Kopf haben, kombiniert das jetzt mit dem Zusatzanspruch, wir helfen dem Kunden mit diesem Wissen, haben sie eine einzigartige Stellung im Markt. Also ich könnte das jetzt anhand von Beispielen, zeige ich gleich im Vortrag, anhand von Beispielen kann ich genau aufzeigen, wieso was funktioniert. Es ist sensationell. Aber es fängt mit dem Thema an, Mitarbeiter in die Mitte zu stellen, Wissen zu organisieren und mit jetzt KI dafür zu neuen Lösungen zu kommen, von denen ich ehrlich gesagt vor 5 Jahren noch geträumt habe.
Jetzt haben Sie viel von OpenAI auch gesprochen, also ChatGPT ist ja von OpenAI. Jetzt gibt es ja Gemini von Google und man hat vielen Medienberichten auch gelesen, Code Red ist ausgerufen worden, das heißt bei Google schrillen Alarmglocken, das passiert eigentlich ganz selten bis nie. ChatGPT bietet jetzt auch mittlerweile SearchGPT an.
Genau.
Wie viel muss ich Google wirklich fürchten?
Also es werden noch mehrere auftauchen. Also ich meine, alle Großen, inklusive Meta, sind ja auch alle dran. Das ist ja der große Wettbewerb. Die sind sehr clever zu wissen, sie brauchen dort eine Vormachtstellung. Im Augenblick, wie immer, ist natürlich mit ChatGPT ist eine Search-Maschine, hat aber kein Bild, kein gar nichts. Rudimentär hat das angefangen, wird aber natürlich automatisch weitermachen. Das heißt, die Schlacht ist längst der Wissenskrieg, wenn ich meinen eigenen Begriff nennen darf. Wissenskriegen ist mitten im Gang. Und egal, wen Sie jetzt gerade nehmen, keiner von den Großen, Google, Apple, Facebook, Amazon, Apple hat mit Apple Intelligence zugelangt, die wissen ganz genau, wenn sie dieses Business nicht mit KI in den Griff kriegen, verschwinden die. Also bleibt natürlich spannend. Im Augenblick hat sicherlich Google noch mal ein paar, aber die wissen, die stecken Milliarden. Jeder für sich steckt Milliarden dort rein, weil die wissen, das ist jetzt unsere Zukunft oder wir haben verloren. Ganz spannend.
Die Gesetzgebung in der Europäischen Union, EU AI Act, Stichwort, ist ja das Thema, dass beispielsweise Apple Intelligence Stand heute nicht in Europa verfügbar ist, obwohl das Update jetzt rausgekommen ist. Also iOS 18.1 beispielsweise ist in Europa ohne Apple Intelligence, AI, Apple Intelligence, also die haben wir marketingmäßig auch schon wieder.
Clever.
Ja. Ich glaube, der Tim Cook sollte auch mal in Club der Cleveren auftreten. Wie sehen Sie grundsätzlich diese gesetzliche Thematik aus Ihrer persönlichen Perspektive?
Ja gut, also dass die Rechte des Einzelnen auch irgendwo geschützt werden müssen, ist schon richtig. Nur wir müssen aufpassen, die Welt wartet nicht auf uns. Um das mal ganz klar und deutlich zu sagen, das kriegen wir im Augenblick ja in Deutschland China mit. Die chinesische Automobilindustrie ist uns haushoch überlegen und wir müssen uns ernsthaft Gedanken machen, welche Existenz haben wir noch für deutsche Automobilfirmen innerhalb der nächsten 10 Jahre. Die Welt wartet jetzt nicht auf uns und wir sind im Verhältnis zu den, wenn Sie einmal schauen, prosperierende Länder wie Indien, China, so, also es gibt in der ganzen Welt extrem viele Länder, Entschuldigung, die scheren sich den Teufel darum, weil die einfach nur erfolgsorientiert sind. Und da ist, glaube ich, die ganz große Herausforderung, einen Kompromiss überhaupt hinzukriegen. Aber sie können natürlich alles blockieren und dann haben sie irgendwann, spielen sie dann weiter keine Rolle mehr. Und das große Risikothema haben wir definitiv.
Es ist ein großes Risiko, dass wir da nicht Schritt halten können durch diese Gesetzgebung, oder? So kann man das zusammenfassen.
Ja, wir haben natürlich, das blockiert ja natürlich auch Weiterentwicklung, Kreativität, Innovation, alles, was damit zu tun hat. Und nochmal, die Welt hat sich total verschoben. Wir sind nicht mehr der Nabel der Welt. Und wenn Sie das jetzt mal auf ein paar Jahre hochrechnen, wie viele Menschen in Europa leben werden und wie viele Menschen weltweit leben werden, so, dann ist bewusst, dass das die Musik ganz woanders spielt. Und dass es andere Länder geben wird, wie zum Beispiel Indien, die da eine ganz andere Rolle spielen. Also wir haben keine Chance. Der Wettbewerb ist einfach da und draußen ist einfach mehr Power, als wir hier in Europa haben.
Wenn wir jetzt nochmal kurz zurückkommen auf Ihre Vita, wenn Sie eine Sache an der heutigen Businesswelt grundsätzlich, wenn Sie jetzt rückblickend sagen mit Ihrer Erfahrung, wenn Sie eine Sache an der heutigen Businesswelt verändern könnten, was wäre das? Sie können sich es auch aussuchen.
Ich würde eine viel größere Rolle und Mitspracherecht den Menschen geben. Und zwar auf beiden Seiten. Auf der einen Seite den Mitarbeitern. Ich habe erlebt, wie viele, könnte ich jetzt mit vielen Beispielen kommen, kreative Ideen Mitarbeiter haben, die das ganze Unternehmen plötzlich verändert haben. Und das zweite ist mein Grundthema mit Clienting, viel mehr den Menschen als Kunden aktiv ins Business mit einzubeziehen. Dann wären viele Dinge gar nicht passiert, die jetzt passiert sind. Schauen Sie sich einfach mal an. Es hätte Volkswagen nie passieren dürfen, dass sie einzig und ausschließlich auf Elektromobilität setzen. Also ich war letztes Jahr, war ich in Korea gewesen. Meine Frau war in Korea gewesen. Ich war in Kairo gewesen. Ich war in Kambodscha gewesen. Ich war in Bangkok gewesen. So, meine Frau war in Tokio. 35 Millionen Menschen leben in Tokio. So, wie viele fahren da auch Elektroautos? Also man muss einfach mal sagen, der Anspruch ist sicherlich richtig und auch der Weg ist richtig. Nur diese Einseitigkeit plötzlich, alles zu vergessen und einfach die Kundenbedürfnisse, das ist ja das, was ich immer sage, ist das eigentlich aus der Sicht des Kunden das, was der Kunde will, sind ja völlig ignoriert worden. Und jetzt holt sie plötzlich mit einer Riesenkeule alles ein, weil in der ganzen Welt draußen, ich habe immer nachgeguckt, 1% Elektroautos gibt es auf der Welt. So, 99% gibt es andere Autos. Hoffen wir, dass es eines Tages mal 5 oder 10% werden. Aber wer dann einfach ignorant ist und sagt, ich setze einseitig nur noch auf Elektroautos, darf sich nicht wundern, da hätte er einen Kunden. Also, meine Bilanz ist, viel mehr mit den Menschen agieren, viel mehr die Menschen fragen, viel mehr zuhören und nach Lösungen suchen.
Kommen wir schon ein bisschen zum Abschluss. Also eine Abschlussfrage, die wirklich jeder Club der cleveren Gast bekommt, ist folgende. Können Sie uns eine Eigenschaft von Ihnen nennen, wo Sie besonders stolz drauf sind, die wir uns von Ihnen abschauen können? Eine schwierige Frage, ich weiß, aber...
Ja, mir ist das in die Wiege gelegt worden. Für manche Dinge können die ja nicht. So, die sind Ihnen einfach, das können die. Ich kann tausend Dinge nicht, das weiß ich inzwischen auch. Aber die Fähigkeit, Menschen zu begeistern, ist eine Fähigkeit. Ich war immer Schulsprecher, ich war immer Klassensprecher. Also es war damals eigentlich schon alles klar gewesen. Keiner wusste, was später daraus wird. Also das ist eine Fähigkeit, die ich zum Glück ausgebaut habe. Hätte auch sein können, dass die irgendwie verloren. Und mein ewiger Neugier. Also ich habe immer so die Panik, deswegen bin ich bei KI auch ganz vorne eigentlich immer dabei, dass irgendjemand sagt, also, ja, ne, das war ja früher eine gute Idee gewesen, aber heute nicht mehr. Also anderthalb Stunden investiere ich mittlerweile pro Tag internetmäßig, digital und bin Infoholiker, nicht Workholiker, bin ich vielleicht auch noch, würde meine Frau sagen, aber Infoholiker. Das heißt also, diese permanente Neugier zu sagen, wo gibt es denn etwas, weil ich habe Prognosen abgegeben, also 9-11, habe ich ein Buch geschrieben und kurze Zeit später war es dann so, ich könnte jetzt ein paar Beispiele bringen und alle fragen mich, wo nimmst du das her? Ich setze es dann am Ende anders zusammen. Also ich hole mir die Informationen und dann fange ich an, das anders zusammenzusetzen und dann kommt dann für mich eine Prognose raus. Also insofern, das sind, glaube ich, zwei gute Eigenschaften. Also ich könnte auch schlechte nennen.
Vielleicht können Sie uns noch zwei, drei Beispiele nennen. Sie haben es gerade aufgezählt. Sie haben ganz viele Informationen, die Sie sich einholen und verfassen dann Ihre Prognose daraus. Gibt es noch zwei, drei weitere Beispiele, die Sie uns nennen können?
Von Prognosen?
Genau.
Ja gut, also im Augenblick will ich mich eigentlich auf das Thema künstliche Intelligenz tatsächlich fokussieren, weil ich glaube, man kann sich auch mal verzetteln. Aber ich glaube, die Firmen sollten sich lieber ganz konkret mit den zentralen Themen beschäftigen, die gerade offensichtlich sind. Und ich glaube, da ist das Thema künstliche Intelligenz ein ganz entscheidender Punkt und das sollten sie machen und sollen sich auch nicht wieder verzetteln und ablenken lassen bei diesem Thema. Und dann kann man mal weiterschauen.
Eine Einschätzung noch zu Metaverse, wird es noch was? Zum Metaverse von Meta? Oder allgemein ja, Virtual Reality, ist das ein Zukunftsprojekt? Oder
es wird
hat sich der Zuckerberg verzockt?
Ja, es wird eines Tages wird kommen. Also wir werden eines Tages werden wir auf die Art und Weise trainieren, interaktiv Gespräche führen. Das wird alles kommen. Aber ich glaube, die Technologie ist noch nicht so weit. Also ich meine, Apple muss ja leider Gottes jetzt auch feststellen, tolle Idee, brauchen wir auch nicht.
Sie meinen die Vision Pro, oder?
Ja, also sie brauchen oft länger, als man denkt. Das war ja auch, man darf bei KI nicht unterschätzen, das ist schon seit 20 Jahren am Laufen. Also wenn wir alle sagen, oh, das ist ja super, das ist jetzt vor 2 Jahren alles rausgekommen, das hat 20 Jahre gedauert. Und das Gleiche wird passieren mit Virtual Reality. Irgendwann wird Technik und Technologie so zusammenkommen, dass wir auch dadurch unser Leben verändern können. Wir können anders einkaufen und alle möglichen Dinge machen. Da sind wir im Augenblick aber noch nicht.
Unser Gedanke für Ihre Einschätzungen. Wir werden gespannt in die Zukunft blicken, was die Zukunft bringt. Ich bedanke mich für das inspirierende Gespräch. Es war wirklich großartig. An alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Und bitte unbedingt den Club der Cleveren Podcast folgen, überall, wo es Podcasts gibt.
Danke, dass ich dabei sein durfte heute.
Vielen Dank.
Das war Club der Cleveren. Willst auch du ein bisschen cleverer werden? Dann werde Teil unserer Community und abonniere uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Unterstütze uns, indem du eine Bewertung dalässt und unseren Podcast teilst. Alle Folgen findest du auch auf nachrichten.at/podcasts oder ganz praktisch in der OÖN-App unter Medien. Bis zum nächsten Mal.